Die Viertelfinals gehen los. Vier Favoriten, vier ambitionierte Außenseiter sind noch im Rennen. Vielleicht ist darunter aber auch der ein oder andere heimliche Titelkandidat. Wir schauen darauf, auf die entscheidende Phase dieser Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mit unserem Experten, dem langjährigen Bundesliga-Stürmer Ari van Lent. Das alles jetzt hier im Podcast von NTV Sport. Hallo und herzlich willkommen an diesem ersten Viertelfinaltag. Hier ist NTV Sport. Während der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es hier im Podcast täglich neue Folgen und so auch an diesem Tag, der das Viertelfinale einläutet. Heute Abend 22 Uhr deutscher Zeit in Boston, Frankreich gegen Marokko. Ich bin Kevin Schulte hier im Podcast und ich freue mich jetzt auf eine kurze Gesprächsrunde mit unserem wunderbaren NTV.de Experten während der Fußball-Weltmeisterschaft. Ari van Lent ist zugeschaltet. Der langjährige Bundesliga-Stürmer, unter anderem bei Borussia Mönchengladbach. Grüß dich, Ari. Hi.
Ja, grüß dich. Hallo.
Ari, heute starten die Viertelfinals bei der WM. 6 der 8 Viertelfinalisten kommen aus Europa dazu. Argentinien, Marokko. Es geht los mit Frankreich gegen Marokko heute, dann morgen Spanien, Belgien, in der Nacht auf Sonntag Norwegen, England, Argentinien gegen die Schweiz. Von diesen genannten Teams, welches Team hat dich denn bislang am meisten überzeugt?
Ja, überzeugt hat eigentlich tatsächlich die Franzosen. Eigentlich sind eigentlich sehr souverän durch die Runde, durch den Vorrunde gekommen, durch den 16. Finale, 8. Finale. Alle anderen Mannschaften haben immer mal so ein bisschen, vielleicht ein bisschen Norwegen als Überraschung, aber sonst alle haben ein bisschen mal so ein Spiel gehabt, wo es sagt, das war nicht gut, aber Frankreich ist bis jetzt eigentlich ziemlich stark durchgekommen.
Und wie sieht jetzt so deine Hackordnung aus? Also wenn du Frankreich ganz oben rankst, wer kommt dahinter? Also wer sind die stärksten Gegner, die stärksten Contender von Frankreich, deiner Einschätzung zufolge, mit den bisherigen Eindrücken des Turniers?
Ja, also ich glaube auch, dass deswegen Frankreich wird natürlich alle Wahrscheinlichkeit ins Halbfinale auf Spanien treffen, aber die Weise, die sich da enorm gesteigert haben. Aber tatsächlich auf der anderen Seite von dem Turnierrechner muss man immer so sagen, ist es natürlich immer Argentinien, der auch souverän reingekommen sind, gewisse souveräne Eindruck hinterlassen haben. Und ich behaupte mal, dass das am Ende jetzt auch dieses Endspiel wird, dieses Finale wird am Ende.
Ja, also wieder Frankreich gegen Argentinien, wie in Katar vor 4 Jahren. Du sagst souverän bei den Argentiniern, es war ja trotzdem zweimal sehr eng jetzt gegen Kap Verde und gegen Ägypten. Also zweimal, vor allen Dingen gegen Ägypten, standen sie ja schon kurzzeitig vor dem Aus.
Ja, das ist richtig, aber ich finde, der Art und Weise, also es ist ja nicht so, dass sie ein schlechtes Spiel gemacht haben. Die haben unheimlich viele Chancen gehabt in der ersten Halbzeit, wo man gedacht hat, das kann sich natürlich rechnen. Am Ende hat es sich nicht gerecht, dann haben sie natürlich alles dann in 10 Minuten erledigt. Aber wenn man den ganzen Spielverlauf sieht, ist es vielleicht dann doch am Ende nicht so ganz unverdient. Obwohl Ägypten natürlich alles versucht jetzt, das irgendwie noch gut, schlecht zu reden, Schiedsrichterleistung etc. Aber ich glaube, am Ende war es dann doch voll in Ordnung.
Wer überrascht dich am meisten von diesen 8 Teilnehmern? Wen hättest du am wenigsten im Viertelfinale erwartet?
Ganz klar Norwegen. Also es wird natürlich alles auf Haaland geschoben, aber er trifft natürlich unheimlich, ich glaube 7 Mal mittlerweile. Es ist natürlich nicht nur er, aber die ganze Art und Weise und wenn man die ganzen Bilder der Norwegen sieht, den Fans drumherum, alles, was sie so im Fernsehen auch zeigen, irgendwie haben sie das Gefühl, dass der Fußball und das Land selbst eine Nation tatsächlich ist auf dem Fußballplatz und irgendwie schweißt das zusammen und das hinterlässt natürlich so einen richtig guten Eindruck.
Lass uns mal die einzelnen Viertelfinalpartien anschauen. Heute spielt Frankreich gegen Marokko. Das ist genau wie im Halbfinale 2022. Damals hat Frankreich souverän 2-0 gewonnen. Was erwartest du heute von dem Spiel? Kann Marokko da auch die Überraschung schaffen? Du hast ja eben schon erläutert, Frankreich ist dein Nummer 1, auch mit den bisherigen Eindrücken, mit Kylian Mbappé super stark unterwegs, alle 5 Spiele innerhalb von 90 Minuten gewonnen. Das hat auch nur Frankreich geschafft. Aber gibt es irgendein Szenario aus deiner Sicht, dass Marokko vielleicht die Überraschung schaffen kann?
Naja gut, das letzte Szenario war ja einfach, dass beim letzten WM Marokko natürlich auch im Halbfinale gekommen ist. Das war damals als Überraschung. Wir sind jetzt 4 Jahre weiter und wir müssen sehen, dass es sicherlich keine Überraschung gewesen ist. Also die haben sich scheinbar in den letzten 4 Jahren unheimlich weiterentwickelt. Damals eher vielleicht als defensive Mannschaft. Mittlerweile spielen sie einen sehr guten offensiven Ball ja auch. Aber ich glaube, dass auch durch die ganze Erfahrung, Turniererfahrung, Qualität, was Frankreich hat, sicherlich dann das am Ende dann entscheiden wird. Obwohl natürlich Marokko dieses Viertelfinale ein schönes Viertelfinale sein könnte. Und es wird sicherlich kein leichter Gegner. Also es wird für Frankreich nicht leicht sein.
Gibt es irgendwas, wenn wir uns auf Frankreich nochmal beziehen, dass deiner Einschätzung zufolge trotzdem vielleicht ein paar Zweifel seht, jetzt gar nicht mal nur bezogen auf dieses Spiel gegen Marokko, sondern ganz generell, gibt es irgendeinen Aspekt, der vielleicht gegen Frankreich spricht?
Nein, finde ich eigentlich überhaupt nicht. Also wenn man das letzte Spiel gegen Paraguay sieht, wo sie gegen alle Widerstände gekämpft haben und sich danach auch nach dem Spiel souverän gehalten haben und auch während des Spiels immer weitergemacht haben, diese Chance zu suchen, obwohl man wusste, das passt. Hier läuft etwas anders, hier läuft etwas schief in dieses Spiel. Aber sie haben sich an der Regel gehalten, sie haben immer weitergemacht. Und diese Widerstände, die sie jetzt gezeigt haben im letzten Spiel, brauchten sie einfach, um nochmal alle zu zeigen, wir gehen unseren Weg, wir machen weiter. Und deswegen glaube ich auch, dass es da auch so eine gewisse Euphorie ist in der Mannschaft, was man auch so merkt, dass ich denke, das werden die schaffen als Truppe und natürlich als Einzelspieler.
Dann Spanien gegen Belgien, du hast schon vorausgeblickt, Spanien, da spricht alles dafür, dass sie dann im Halbfinale auf, ja, deiner Einschätzung zufolge, Frankreich treffen. Das wäre ja dann auch das große Favoritenduell. Spanien noch immer ohne Gegentor im Turnier, sie haben nur einmal gepatzt im ersten Spiel gegen Kap Verde 0-0, aber sie sind eben defensiv schadlos geblieben. Belgien hat dagegen jetzt zuletzt diese Mega-Duftmarke und auch völlig überraschende Duftmarke gesetzt beim 4-1 gegen die USA. Glaubst du, die kriegen das nochmal hin oder würde selbst so eine Leistung jetzt wie gegen die USA, gegen diese Spanier dann nicht reichen?
Nein, ich glaube, es wird dann am Ende nicht reichen. Natürlich bin ich aufgrund auch weil meine Frau halb Spanier ist, natürlich sitze ich auf dem Sofa und hoffe, dass Spanien dieses Spiel gewinnt. Ich glaube, die Belgien, Trump hat denen einen riesen Gefallen getan, einen richtigen Motivationsschub nochmal zum letzten Spiel. Und das auch berechtigt. Ich glaube, alle waren ein bisschen so erleichtert durch diese unfaire Geste, die da stattgefunden habe, dass es dann Belgien am Ende geschafft hat. Aber tatsächlich mit einer souveränen Leistung. Ich glaube, das war deren bestes Spiel bei diesem Turnier. Vielleicht ein bisschen überraschend, auch dann De Bruyne nicht dabei. Aber sie haben natürlich schon gezeigt, was sie drauf haben. Ich glaube aber, dass die Spanien aufgrund auch die letzten Spiele, das erste Spiel gegen Kap Verde war, ich glaube, 0-0. Hätten sie natürlich gewinnen müssen, aber auch da haben sie es eigentlich souverän geschafft, durch ihre Art von Fußball, die sie eigentlich immer haben, durch diese ganzen Runde durchzukommen. Und von da aus glaube ich auch, dass die Spanien sich heute Abend dann oder morgen durchsetzen werden.
Spanien hat ja eine unfassbar starke Balance. Dafür spricht eben die Null auf der Gegentorbilanz. Ist das nicht vielleicht sogar etwas, was sie zum eigentlichen Top-Favoriten macht, noch vor Frankreich? Weil ich meine, die jüngere Vergangenheit zeigt, wenn Spanien auch defensiv stark war, dann hatten sie natürlich auch ihre wunderbare Ära da von 2008 bis 2012. Da war das ja ähnlich. Also nur um dich ein bisschen zu challengen, vielleicht Spanien doch sogar gleich auf oder sogar müh vor Frankreich? Ich meine, sie haben sie bei der EM dann im Halbfinale auch geschlagen.
Ich glaube das in dem Fall ja nicht. Also ich würde es mir für meine Frau wünschen, aber für meine Schwiegermutter auch. Aber ich glaube es diesmal nicht. Also Fakt ist, glaube ich, dass Spanien durch ihre Art von Fußball, dieses Umschalten, diese Kompaktheit, die sie auch eigentlich haben, immer aufs Feld oder dieses unheimlich viele Passspiel, manchmal schon eigentlich total sich selbst ein bisschen dadurch schaden. Sie haben unheimlich viele Chancen gebraucht bis jetzt, um überhaupt ein Tor zu machen. Und es sieht natürlich schon schön aus und da bleibe ich da auch, dass ich liebe es ja auch, diese Art von Fußball. Aber es ist immer nicht alles so zielgerichtet und das haben die Franzosen so ein bisschen an sich, die auch eigentlich sehr stabil stehen hinten drin. Und ich denke, dass da durch die einzelne Qualität, die sie tatsächlich vorne haben, diese 1 gegen 1 Duelle, dass sie da schon einen riesigen Schritt voraus sind.
Kommen wir dann auf den Samstag, auf die untere Turnierhälfte zu sprechen. Norwegen gegen England ist eine hochspannende Partie. Gerade auch dieses Duell der Torjäger, Erling Haaland, Harry Kane. England hat ja schon richtig leiden müssen in diesem Turnier. 75 Minuten in Rückstand gegen die DR Kongo, dann der Krimi in Mexiko gegen Mexiko. Was erwartest du von England noch in diesem Turnier? Können die vielleicht all the way gehen?
Ja, ich glaube, dieses Spiel ist, glaube ich, eigentlich eindeutig im Viertelfinale, wo man nicht genau weiß, wer von beiden dieses Spiel gewinnen können. Beide haben so ein gewisse, Norwegen hat natürlich eine gewisse Euphorie, die haben es bis jetzt auch gut gemacht, natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber immer durchsetzen können. England ähnlich. Ja, auch aufgrund, weil es natürlich durch die ganzen Kaderplanung, die es vorher gab, schon riesige Probleme gab für den Tuchel. Aber er hat sich durchgesetzt mit seinem, ja, Dickkopf, sag ich mal so, hat bis jetzt alle gezeigt, was los ist. Und das letzte Spiel gegen Mexiko, man muss es fairerweise sagen, haben sie natürlich auch kämpferisch gezeigt, was eigentlich alles möglich ist, sogar das 3-1 noch geschossen in Unterzahl. Und ich glaube, da hat sich etwas entwickelt bei den Engländern im Turnier, wo man sagt, das könnte noch ein Halbfinale sichtlich werden.
Hat England vielleicht sogar etwas, das die anderen nicht haben? Sie sind natürlich das etwas schwächer besetzte Team als Frankreich. Alle sind schwächer als Frankreich. Sicherlich auch ein bisschen hinten dran, was die Spanier anbetrifft. Aber sie vermitteln mir zumindest so einen unfassbar krassen Mannschaftsgeist und auch so einen sehr, sehr guten Vibe, den sie ausstrahlen. Und Thomas Tuchel, wenn ich jetzt so Szenen sehe, da aus der Kabine, der macht ja auch den Anschein, als sei er doch kein irgendwie, ich sag's mal, so ein freudloser Asket. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie, es passt so unfassbar gut bei denen.
Ja, das stimmt. Das wirkt sehr harmonisch. Und ich glaube, das auch war seine Hoffnung, seine Erklärung auch immer. Er sucht nicht die besten Spieler, er sucht die besten Spieler für ein Team. Und das hat er scheinbar richtig gut hingekriegt. Und durch die andere Kritik, die er auch natürlich sowieso aus England kriegt, aber das ist ja immer normal. Dafür sind wir alle WM-Experten. Wir sagen natürlich nicht, wie toll alles ist, eher wie schlecht alles ist. Aber trotzdem hat er sich da gewehrt mit der Mannschaft und einfach, die sind im Moment so in Euphorie gelandet, wo man sagt, wo auch Tuchel es schafft, tatsächlich auch sich über Tore zu freuen, sogar zu lachen, wo alle denken, naja, so unsympathisch ist er ja gar nicht. Ja, und ich glaube, viele schätzen ihn als Trainer vielleicht, weil er manchmal vielleicht ein bisschen, unsympathisch wirkt, so ist es besser auszudrücken, dass das für den deutschen Fußball sagen, oh nein, dann kommt er nachher noch im Halbfinale noch, ausgerechnet der Tuchel, deswegen. Aber er vermittelt da etwas, was, ist auf einem guten Weg, es ist toll, um anzusehen.
Ist es vielleicht, um jetzt mal die andere Seite der Medaille hervorzurufen, ist es vielleicht aber auch ein Problem, dass die Engländer jetzt relativ früh im Turnier schon sehr viele Körner gelassen haben? Also da war ja jetzt wenig Entspanntes dabei. Also schon im zweiten Spiel gegen Ghana hatten sie am Ende sogar Glück, dass sie nicht einen Elfmeter gegen sich kassieren, spielen nur 0-0, gewinnen dann irgendwie gegen Panama. Das erste Spiel gegen Kroatien war natürlich überragend, das war ein Topspiel, aber dann die gesamte K.O.-Runde ist jetzt natürlich komplett auf Anschlag. Kann das dann am Ende auch den Ausschlag vielleicht gegen sie geben, gerade in so einem langen Turnier?
Nein, ich glaube das nicht. Dieses Turnier hat jetzt auch, weil er ziemlich zieht durch die ganz viele Mannschaften, ich glaube auch, dass die Pause bis jetzt zwischen den einzelnen Spielen doch so lang waren, dass es eigentlich fast das Gefühl hat, man hat einen ganz normalen Wochenablauf. Also ich glaube, dass werden die es sicherlich schaffen. Es ist dann nehmen sie sicherlich auch, kommt eine gewisse Euphorie mit dazu, jetzt auch durch das Turnier, was sie da auch die letzten beiden Spiele, die sie gezeigt haben. Also ich glaube nicht, dass es am Ende daran liegt, dass sie dann, dass sie es nicht mehr können.
Dann haben wir noch last but not least in der Nacht auf Sonntag Argentinien gegen die Schweiz. Die Argentinier hatten jetzt viel Glück dabei gegen Ägypten vor allen Dingen. Sie hatten zweimal Probleme mit Teams, die ganz viel Emotion, ganz viel Herz reingeworfen haben. Zuvor gegen Algerien, Österreich, Jordanien war das ganz anders. Was erwartest du von diesen kühlen Schweizern als Gegner? Also das ist ja so eine halbe Borussia Mönchengladbach-Legendenelf. Du bist ein Gladbacher Junge und zwar ist nur noch Nico Elvedi wirklich bei Gladbach, aber Dennis Zakaria hat da gespielt, Granit Xhaka. Also dementsprechend ist das ja eine Mannschaft. Embolo, Djibril Sow auch. Djibril Sow auch, ja. Genau. Also wirklich die halbe Schweizer Mannschaft hat Borussia Mönchengladbach-Vergangenheit. Können die irgendwie eine Gefahr darstellen für Lionel Messi und die Argentinier? Dennis Zakaria als Rechtsverteidiger. Was weiß ich.
Aber man sieht auch, was die Schweizer dieses Jahr auf dieses Turnier leisten. Es ist wirklich gut und es ist für mich persönlich wirklich erfreulich, dass so viele ehemalige Gladbacher, leider ehemalige Gladbacher, es wäre schön, wenn wir sie alle noch hätten, eigentlich so eine gute Leistung bieten. Ja. Es freut mich für Nico Elvedi oder TV Show, die dann eigentlich, den ich auch nochmal trainieren durfte. Da sehe ich Wahnsinn. Jungs, ihr seid ja eigentlich schon im Viertelfinale von der WM und die macht das richtig gut, dieses Turnier. Also die werden sicherlich ein Argentinien alles bieten, aber ich finde, dass eine argentinische Mannschaft irgendwie so stabil wirkt, so irgendwie so einfach cool, ja, und auch im Messi, den man eigentlich schon lange abgeschrieben hat, der doch immer wieder zeigt, was er drauf hat und für die besonderen Momente natürlich eigentlich Weltklasse ist.
Du hast Djibril Sow angesprochen, du hast ihn selbst noch trainiert. Wenn du auf die Zeit zurückblickst, was hat der aus deiner Sicht ausgezeichnet? War das für dich klar erkennbar, dass der so auf dem Sprung ist, dann auch ein internationaler Topspieler zu werden? Ich meine, WM-Viertelfinale ist ja nicht wenig.
Nein, das ist nicht wenig. Also die Frage ist dann immer so, wenn du Trainer U23 bist und du siehst, die Jungs kommen, die sind dann oben trainiert und phasenweise bei mir dann gespielt, immer unten, also unten der U23. Und man sieht damals auch Nico, der bei mir Rechtsverteidiger spielt, da Elvedi oder wie gesagt Djibi, die dann ins, die immer Vollgas geben. Dann weiß man, die suchen diese Chance, um Profis zu werden. Die suchen sie, sie tun alles dafür. Und dann ist es dann natürlich viele Jahre später, wenn man das sowas sieht, dass sie dann immer noch, dass sie noch immer drin sind auf wichtigen Turnieren, dann wissen sie auch diese Art, die die damals gemacht haben, dass das echt belohnt wurde.
Ari, zum Abschluss müssen wir natürlich auch über die sprechen, die nicht im Viertelfinale sind, die auch schon weit im Vorfeld ausgeschieden sind. Deutschland und die Niederlande in ein und derselben dunklen Ari van Lent-Nacht, wahrscheinlich in deinem Hause ganz besonders, weil danach die Niederländer auch noch gescheitert sind. Jetzt mit ein bisschen Abstand, wie blickst du denn da drauf? Wer hat vielleicht bessere Chancen, aus dem Tal der Tränen auch schnell rauszukommen? Ist das Oranje oder der DFB?
Tatsächlich glaube ich Oranje. Weil sie das letzte Spiel war, ja, ich glaube, sie haben ein souveräner Tisch an Anführungsstrichen ist ordentlich gemacht in der Gruppe. Ja, haben dann eigentlich vergessen, wie die Holländer beschreiben es einfach, die haben den Fußball, deren eigene Identität ein bisschen verloren gegen Marokko. Weil sie auf einmal ganz defensiv gespielt haben, das ist nicht deren Art und daher. Ja, ich glaube, sie haben ein ordentliches Turnier gehabt mit der Hoffnung, schon ein, zwei Runden weiterzukommen. Das gegen Marokko darf man natürlich verlieren, das wissen wir jetzt ab jetzt auch. Aber die Art und Weise war sicherlich dann gegen Marokko zu defensiv. Dann, na gut, die Verantwortung hat er übernommen. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen nach Deutschland sieht, Holland war übrigens 3 Stunden länger im Turnier. Also bin ich da sehr zufrieden. Das ist schon eine ganze Menge. Aber ich glaube, Deutschland hat es über das ganze Turnier nicht geschafft, einen positiven Eindruck hinterlassen. Wenn man jetzt zurückblickt, da sagt man, es war nicht gut, es war was dann auch immer. Es wird natürlich viel diskutiert im Nachhinein, was es sein könnte, ob es jetzt ein Fahrradfahren war oder am Ende hat die Qualität nicht gereicht, um alles auf den Platz zu bringen und deswegen war es dann auch verdient, um auszuscheiden. Und es ist natürlich, man braucht einen Umbruch jetzt.
Und den Umbruch, den soll es geben mit Jürgen Klopp. Dazu deine Meinung, Jürgen Klopp der richtige, der logische nächste Bundestrainer?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, es war vorher schon, vor dass sie noch beim Turnier abgereist waren, war alles schon klar, dass es Klopp machen würde. Und ja, ich glaube, Jürgen Klopp hat dem deutschen Fußball immer viel gegeben, auch durch seine Emotionen. Klar, ist er auch ein bisschen älter geworden. Er könnte vielleicht auch nicht mehr 90 Minuten da an der Seitenlinie stehen und schreien. Aber wir haben den alle in guter Erinnerung, auch in Liverpool, Dortmund. Ja, und ich glaube, er könnte dem deutschen Fußball alleine dadurch schon helfen, durch seine Emotionen, damit er da so das Gefühl wieder haben, dass tatsächlich Land und Fußballmannschaft wieder eine Einheit werden.
Aber reicht Jürgen Klopp oder braucht es mehr Umbruch?
Ja, aber der Trainer ist schon immer mal der Anfang. Ist das erstmal der wichtigste überhaupt? Und ein Trainer kann auch dafür sorgen, dass auch vielleicht dann auch Spieler, die vielleicht dann, sag ich mal, auch jetzt ein gewisses Alter erreicht haben, nochmal eine gewisse Leistungssteigerung bekommen, weil der Trainer halt da ist und sicherlich haben wir auch genug Qualität in Deutschland, um da wieder eine schlagfertige Truppe zu bekommen.
Es braucht nicht nur einen neuen Bundestrainer, sondern auch einen neuen Bondscoach. Wer folgt auf Ronald Koeman? Wie ist da so die Nachfolgedebatte? Ist das auch so eindeutig auf einen fokussiert oder wie läuft das gerade in den Niederlanden?
Ja, am Anfang, Ronald Koeman hat schnell die Verantwortung übernommen, hat dann auch aufgehört und ja, da gab es so wie die Namen, die es ja ähnlich so gibt. Es gibt ja dann, ob es Ruud van Nistelrooy war, Guardiola war natürlich ein Thema, wo ich dann immer sage, wir brauchen schon einen Holländer. Wir freuen uns schon, dass dann auch Ausländer gerne Bundescoach werden wollen. Aber ich denke, es tendiert sich alle im Moment nach Arne Slot, weil er nach der Liverpool-Geschichte ja keinen Verein hat oder keine Nationalmannschaft und Tendenz sieht er das aus, dass er es werden könnte, ja.
Also tendenziell dann am 24. September Nations League Auftaktspiel Arne Slot gegen Jürgen Klopp, Niederlande gegen Deutschland. Freust du dich schon ein bisschen drauf, sei ehrlich. Also Niederlande gegen Deutschland ist natürlich nach diesen WM-Enttäuschungen beider Länder der perfekte Auftakt ins neue Länderspielfenster.
Ja, dieses Spiel hat immer so seinen Reiz und das wird es immer so bleiben. Es hat in der Vergangenheit schon ganz böse Spiele gegeben. Ein gewisser Hassliebe ist da entstanden jetzt über all diese zig Jahre. Und wie gesagt, wenn natürlich auch noch zwei Trainer dabei sind, die eine gewisse Qualität haben und sogar beide bei Liverpool jetzt zum Ende waren, dann ist das bestimmt auch nochmal ein Reiz. Aber das ist, es ist ein schönes Länderspiel mit pure Qualität auf dem Platz.
Sagt Achim van Lent, die Bundesliga-Legende unter anderem bei Borussia Mönchengladbach. Und ich danke dir sehr für diesen Viertelfinal-Check und natürlich auch für diesen Blick über den Tellerrand hinaus zum DFB, zu Oranje, zu den Teams, die keine Rolle mehr spielen bei dieser WM.
Sehr gerne. Dankeschön.
Soweit also das nächste Gespräch mit Ari van Lent. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß bereitet und ihr seid dann morgen auch wieder dabei. Schaltet ein hier auf den bekannten Podcast-Plattformen, entweder bei RTL Plus zu hören, bei Spotify, bei Apple Podcasts oder natürlich auch direkt in der NTV-App, der Podcast NTV Sport. Morgen geht's dann weiter mit der Besprechung des ersten Viertelfinals zwischen Frankreich und Marokko. Ich bin Kevin Schulte, sage Tschüss und auf Wiederhören. Bis dann.